Was in jüngerer Vergangenheit so alles zu hören war über die Zustände in Heimen für Waisenkinder oder vermeintlich schwer erziehbare Jugendliche in den 1950er bis in die 70er Jahre, das konnte einem ja schon die Tränen in die Augen treiben. Schlimmste Misshandlungen, rohe Gewalt, Zwangsarbeit, Ausbeutung und all das ja oft in kirchlichen Einrichtungen. Da mögen wir uns kaum vorstellen, wie es in der NS-Zeit zuging. Das Diakonische Werk Bremen hat eine Studie in Auftrag gegeben über die evangelische Heimerziehung in Bremen von 1933 bis 1945. Und gestern haben die Kulturwissenschaftlerinnen Gerda Engelbracht und Andrea Hauser erste Zwischenergebnisse öffentlich vorgestellt. Und jetzt begrüße ich Gerda Engelbracht hier bei mir im Studio. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wie wurden ganz allgemein Kinder und Jugendliche in dieser Zeit in den Heimen behandelt?
Also der Unterschied zu der Zeit vorher und der Zeit danach ist eigentlich gar nicht so extrem anders gewesen. Die Behandlung, also die Schläge und die Gewalt, die Sie eben angedeutet haben, das war vorher und das war auch nachher so, dass was ganz anders gewesen ist in dieser Zeit, war dieser rassenhygienische Blick, und zwar die Zwangssterilisation. Viele Jugendliche in diesen Heimen wurden zwangssterilisiert und in letzter Konsequenz eben auch aussortiert. Also das beinhaltet eben auch dieser Titel Sichten und Sieben, aussortiert in psychiatrische Kliniken oder in Jugend-KZs überwiesen, was dann auch den Tod bedeuten konnte.
Also die Heimbetreiber, kirchliche Einrichtungen, haben sich tatkräftig an diesen rassenideologischen Mordtaten, muss man ja sagen, der Nationalsozialisten beteiligt.
Also so kann man das nicht sagen. Naja, also an den Mordtaten sicher nicht, aber sie waren Teil ein Rädchen in diesem Getriebe. Sicher ist ihnen nicht bewusst gewesen, wenn sie diese Jugendlichen verlegt haben, dass das den Tod bedeuten konnte. Aber es ist einfach immer stufenweise, Schritt für Schritt sind diese Jugendlichen, die zum Beispiel als schwer erziehbar galten, die versucht haben auszubrechen. Das ist so etwas gewesen, was da andauernd Alltag war. Also die haben mit einer unglaublichen Energie versucht, aus diesem System auszubrechen, diese Jugendlichen. Und je stärker sie das versucht haben, desto lebensgefährlicher wurde ihre Situation. Ich habe gestern auch die Geschichte von einem jugendlichen Mädchen vorgestellt, 16 Jahre alt, die in kürzester Zeit, also in diesem System immer weiter gewandert ist, also von einem Heim hier in Bremen schließlich im Jugend-KZ in Uckermark gelandet ist und dann nach Auflösung dieses KZs in die anderen KZs gekommen ist und dann in Bergen-Belsen verschollen ist. Also sie ist gestorben, aber man weiß gar nicht genau wann.
Das ist eine Lebensgeschichte, die Sie nachzeichnen konnten. Das ist aber sicherlich sehr schwierig, weil die Quellenlage denkbar ungünstig ist, weil ja ganz viele Unterlagen auch gar nicht mehr da sind. Wie konnten Sie recherchieren?
Ja, das ist richtig. Das ist jetzt auch erstmal Teil dieser Studie gewesen, die Andrea Hauser und ich gemacht haben, überhaupt zu gucken, wie ist die Quellenlage. Die Quellenlage in den Heimen, also hier die größten Heime für Jungen und Jugendliche waren der Elner Hof und das St. Petri-Waisenhaus, da ist die Quellenlage sehr gut, und auch in Freistadt, das ist eine Einrichtung gewesen, in die dann die Jungen und die Jugendlichen Männer dann verlegt worden sind.
Diakonie Freistadt will ich eben unterbrechen, da hat es ja auch den Film gegeben, unlängst im Kino, lief in Emden, hat er Premiere gehabt, und die basiert ja auf den Erinnerungen eines früheren Insassen, das war im Kreis Diepholz.
Richtig, genau. Und die Zustände, so wie sie in diesem Film beschrieben werden, sind sicher die Zustände auch in der NS-Zeit gewesen, eben aber immer mit diesem Damoklesschwert der Weiterverlegung und in KZs. Und was Sie eben sagten, die Quellenlage ist sehr unterschiedlich. Also gerade die Quellenlage in den Mädchenheimen, die es hier gegeben hat, ist sehr schlecht. Da gibt es kaum oder überhaupt keine Personenakten mehr. Es gab im Jugendamt Personenakten, die auch in den 80er Jahren in einer Arbeit verwertet worden sind, in einer wissenschaftlichen Arbeit von der Uni. Das ist eine wichtige Quelle. Es gibt natürlich die Zwangssterilisationsakten. Die sind alle im Staatsarchiv erhalten, und das ist auch eine sehr wichtige Quelle.
viel noch zu tun. Ich weiß, das war nur eine erste Zwischenbilanz. Wir werden das Projekt weiter verfolgen und am Ende soll es ein großes Ausstellungsprojekt geben, auch unter Beteiligung von Jugendlichen mit Theater möglicherweise und dergleichen. Da werden wir sicher uns dann noch mal sehen oder darüber berichten. Ich bedanke mich herzlich bei Gerda Engelbracht zusammen mit Andrea Hauser, Autorin der Studie zur evangelischen Heimerziehung in Bremen 1933 bis 1945. Bedanke mich für den Besuch im Studio.
Vielen Dank auch.